Hallo und guten Tag, liebe Hörerinnen und Hörer. Die 1042. Ausgabe der Norderstedter Hörzeitung produzieren wir heute am Dienstag, den 10. Juni 2025. Gestern war ja Pfingstmontag, also ein Feiertag. Mein Name ist Klaus-Dieter Roll und ich bediene heute wieder die Technik und darf Ihnen noch eine zufriedene Woche wünschen. Dankeschön.
Guten Tag, es liest für Sie Angela Fentner. Weil Schulkinder Angst haben, Autofahrer werden ausgebremst. Vor dem AKN-Bahnübergang auf der Waldstraße in Norderstedt gilt jetzt Tempo 30. Die Stadt reagiert damit auf Hinweise von Kindern. Wenn Kinder die Welt regieren würden, müsste der Verkehr wahrscheinlich langsamer fließen. Das zeigt sich jetzt auf der Waldstraße in Norderstedt. Dort, direkt vor dem AKN-Bahnübergang, gilt nämlich neuerdings Tempo 30 für den Verkehr. Die Autofahrer werden ausgebremst, weil Schulkinder der Stadt von ihrer Angst vor Unfällen an der unübersichtlichen Stelle berichtet hatten. Auf einem Abschnitt von jeweils 60 Metern östlich und westlich des Bahnübergangs dürfen jetzt höchstens 30 km/h gefahren werden. Denn an dem Bahnübergang kommt einiges an Verkehr zusammen. Nicht nur die Autos, Lastwagen oder Motorräder, die auf der Straße unterwegs sind, und die AKN, die über der Schiene verkehrt. Besonders viele Schulkinder zu Fuß und auf dem Fahrrad queren kurz vor dem Bahnübergang die Straße. Sie sind entweder zum Schulzentrum Nord unterwegs oder wollen zur Grundschule Heidbergstraße in Norderstedt-Mitte. Knirpse, der Klasse 3C der Grundschule, hatten in einer Zukunftswerkstatt der Stadtverwaltung von ihrer Angst vor Unfällen berichtet, wenn sie an dem Bahndamm über die Straße müssen. Der Geh- und Radweg parallel zur Bahntrasse sei an der Stelle teilweise schlecht einsehbar, die Sichtverhältnisse für alle eingeschränkt. Eventuell kommt auch noch ein mobiler Radar zum Einsatz. Mit der neuen Regelung reagiert die Stadt auf die Gefährdungslage. Wenn die Autofahrer langsamer fahren, können querende Personen besser wahrgenommen werden. Zudem verkürzt sich der Bremsweg für Fahrzeuge deutlich, sagt Nina Wrage, Sprecherin der Stadtverwaltung. Die Verwaltung wollte damit auch zeigen, dass die Zukunftswerkstatt und die von den Kindern vorgebrachten Bedenken ernst genommen werden. Die vom Jugendamt organisierte Aktion bringt Kinder und Vertreterinnen und Vertreter des kommunalen Ordnungsdienstes, der Verkehrsaufsicht, des Fachbereichs Schule sowie des Betriebsamtes zusammen, um Schulwege sicherer zu machen. Nina Wrage sagt, mit der Umsetzung der Tempo-30-Zone setzt die Stadtverwaltung einen konkreten Impuls für mehr Sicherheit. Die Maßnahme ist ein Beispiel dafür, wie Anregungen aus der Bevölkerung in die Verkehrsplanung einfließen können. Damit die Autofahrer sich an die neue Regelung halten, wird die Stadt in Zukunft vielleicht auch die mobilen Radaranlagen zum Einsatz kommen lassen. Ein Artikel aus dem Teil des Abendblattes für Norderstedt. Zuschüsse für Kulturarbeit gestrichen. Haushaltssperre in Norderstedt. Kulturträger werden vorerst nicht mehr unterstützt. Manche Vereine fürchten um ihre Existenz. Die Gewerbesteuer ist um 11,9 Millionen Euro eingebrochen. Die Personal- und weiteren Kosten um 24 Millionen Euro gestiegen. Die Stadt Norderstedt steht vor einem tiefen Finanzloch. Die Oberbürgermeisterin Katrin Schmieder hat eine Haushaltssperre verhängt. Bedeutet, nur noch Löhne, Gehälter und andere Fixkosten werden vorläufig bezahlt. So ziemlich alle anderen Ausgaben stehen zunächst auf dem Prüfstand. Ganz konkrete Auswirkungen hat die Haushaltssperre bereits auf die etwa 35 Kulturträger der Stadt, also Vereine und Verbände, die sich um kulturelle, gesellschaftliche und soziale Vielfalt in Norderstedt verdient machen. Wer den Titel hat, bekommt städtische Zuschüsse entweder direkt für Veranstaltungen oder Anschaffungen oder in Form von vergünstigten Saalmieten, etwa im Kulturwerk. 115.000 Euro hatte die Stadt 2024 dafür als Budget. Leider betrifft die Haushaltssperre auch die Zahlung von Zuschüssen an die anerkannten Kulturträger. Mir ist bewusst, dass dieses Vorgehen möglicherweise erhebliche Auswirkungen auf ihre Vereinsarbeit hat, heißt es jetzt in einem Schreiben der Stadtverwaltung, das an alle Kulturträger verschickt wurde. Die Stadt empfiehlt den Verantwortlichen der Kulturträger, alternative Finanzierungsquellen wie private Sponsoren, Crowdfunding und Mitgliedsbeiträge zu prüfen, um mögliche finanzielle Engpässe zu überbrücken. und sie appelliert, Netzwerke oder Kooperationen mit anderen Vereinen zu bilden, um Ressourcen zu bündeln und gemeinsame Lösungen zu finden. Man hoffe, dass alle unbeschadet diese Situation meistern und stünde mit Rat und Tat, heißt es aus dem Rathaus, zur Verfügung. Und ein weiterer Teil aus dem Abendblatt. Asiatische Hornissen im Norden gesichtet. Schleswig-Holstein hat erstmals mit 2 Meldungen die Hornissen zur Kenntnis genommen. Experten sagen, Ruhe bewahren und Funde melden. Kiel. Asiatische Hornissen sind erstmals auch in Schleswig-Holstein gesichtet worden. Bisher gibt es 2 Meldungen, eine in Lübeck und eine in Thielen im Kreis Schleswig-Flensburg, sagt Rainer Borcherding, Insektenkundler und Artenexperte beim Bund für Umwelt- und Naturschutz in Schleswig-Holstein. Die asiatische Hornisse sei etwas kleiner als die europäische Hornisse und an dem dunkleren Körper und gelben Füßen von der rot-braunen und gelben heimischen Art leicht zu unterscheiden, erklärt Carsten Pusch vom Naturschutzbund in Schleswig-Holstein. Ihm zufolge ist aus Südostasien stammende Art namens Vespa velutina über Warentransporte 2004 nach Frankreich eingeschleppt worden und breitete sich seitdem ständig aus. Die Einwanderung ist in Europa mittlerweile unumkehrbar. In Baden-Württemberg, dem Saarland, Rheinland-Pfalz, Hessen und Nordrhein-Westfalen sei die Art stark verbreitet. In Nordrhein-Westfalen gäbe es bereits hunderte von Sichtungen, so Borcherding vom Bund. Die Klimakrise mit ihren milderen Wintern begünstigt die Ausbreitung. Unseres Wissens gibt es bislang nur vereinzelte Nachweise aus dem Hamburger Randgebiet, sagt Pusch. Den NABU erreichten zwar zahlreiche Hinweise, doch darunter seien viele falsche, die sich anhand von Fotos nur als die heimische bedrohte europäische Hornisse herausstellten. Teilweise auch als Riesenholzwespe oder sogar Hummel. Als Proteinquelle für ihre Nachkommen würden alle Wespen andere Insekten oder Spinnen jagen. Die asiatische Hornisse fange wie die europäische auch Honigbienen, aber auch andere Wespen, Fliegen, Wildbienen und weitere Insekten. Sie greift Menschen auch nicht an, solange man sich dem Nest nicht allzu sehr nähert. Im Umgang mit den Tieren sei Ruhe angebracht. Für Panik besteht überhaupt gar kein Grund zu Pusch. Die asiatische Hornisse baue ihre Gründungsnester in ähnlichen Orten wie die heimische Wespe, zum Beispiel in Schuppen oder Rollledenkästen. Im Hochsommer würden die Tiere in Nester weit oben in Baumwipfel umziehen. Die würden oft erst bemerkt, wenn die Bäume im Herbst kahler werden. Die EU habe die asiatische Hornisse 2018 auf die Liste der invasiven Arten gesetzt, weil sie einen negativen Einfluss auf die heimische Biodiversität habe. Jedes Mitgliedsland müsse diese bekämpfen. Wer asiatische Hornissen sichtet, sollte den Fund über die Meldeplattform seines Bundeslandes oder bei den Naturschutzverbänden melden. Und noch einmal aus dem Abendblatt, Dialog im Dunkeln, die nächste Insolvenz. Betreiberfirma in Geldnot. In wenigen Tagen soll ein Rettungsplan für das beliebte Ausflugsziel in der Speicherstadt präsentiert werden. Hamburg. Es ist seit rund 25 Jahren eine Institution in der Speicherstadt, hat nach eigenen Angaben mehr als 100.000 Besucher pro Jahr und gilt als eines der besten und beliebtesten Ausflugsziele in der Stadt. Dennoch haben die Veranstalter des Dialog im Dunkeln massive Geldsorgen, stecken in einem Insolvenzverfahren in Eigenregie. Nun ist ein weiteres Unternehmen im Umfeld des Dialoghauses am alten Wandrahmen in Schieflage geraten. Bei Dialog im Dunkeln läuft das nächste Insolvenzverfahren. Vor einigen Tagen hat das Amtsgericht den Hamburger Insolvenz- und Sanierungsexperten Tjaak Thies von der Kanzlei Reimer Rechtsanwälte zum vorläufigen Insolvenzverwalter bei der Dialog Social Enterprise GmbH bestellt. Die Firma hat ihren Sitz im alten Wandrahmen. Ihre Geschäftsführerin Svenja Weber ist auch die Geschäftsführerin des gemeinnützigen Unternehmens Dialoghaus Hamburg GmbH, des Veranstalters vom Dialog im Dunkeln, Dialog im Stillen und Dialog mit der Zeit. Spitzt sich die Krise rund um die beliebten Selbsterfahrungsausstellungen gerade zu? Der vorläufige Insolvenzverwalter sieht das anders. Bei Dialog Social Enterprise hat der Gründer die Lizenzen für Ausstellungen wie Dialog im Dunkeln gebündelt, von denen es weltweit etwa 20 gibt, sagt Tjaktis. Es sei ein kleines Unternehmen mit niedrigem fünfstelligen Jahresumsatz. Und er betont, eine Insolvenz des Lizenzgebers würde die Existenz der Ausstellungen in Hamburg nicht in Frage stellen. Allerdings steckt auch die Dialoghaus Hamburg GmbH 5 Jahre nach einer gerade noch abgewendeten Insolvenz erneut in einer finanziellen Schieflage. Das hatte die Geschäftsführung des Unternehmens mit etwa 100 Beschäftigten, das ausdrücklich keine Gewinne erzielen will, vor einigen Wochen selbst bekannt gegeben. Mitte März beantragte die Dialoghaus-Firma ein Insolvenzverfahren in Eigenregie. Die Restrukturierung ermöglicht uns, das Dialoghaus langfristig als Ort für gelebte Inklusion, gesellschaftlichen Wandel und einzigartige Erlebnisse zu sichern, mit einer tragfähigen Vision für die Zukunft, sagte Geschäftsführerin Weber einige Tage später. Der Ausstellungsbetrieb lief weiter. Gleichzeitig kündigte das Dialog im Dunkeln Management einen Umzug an einen neuen Standort bis 2028 an. Wo das moderne und barrierefreie Zentrum geschaffen werden soll, lasse sich allerdings erst in einigen Monaten sagen, hieß es seinerzeit. Nun, annähernd 3 Monate später, ist vom Amtsgericht des Insolvenzverfahrens in Eigenverwaltung bei der Dialoghaus GmbH eröffnet worden. Wegen Zahlungsunfähigkeit und Überschuldung. In diesem Verfahren fungiert der Sanierungsexperte Tjaktis als sogenannter Sachverwalter. Der Betrieb im Dialoghaus geht weiter, bekräftigte Thies auf Anfrage des Abendblatts. Zu weiteren Details wollte er sich vorerst aber nicht äußern. Nach Abendblattinformationen will das Dialoghaus in den nächsten Tagen einen Rettungsplan präsentieren, der ihm eine langfristige Zukunft sichern soll. Namhafte Unterstützer haben der Dialog im Dunkeln und seine Betreiberfirma jedenfalls. Als das Unternehmen im März seine Finanzprobleme offenlegte, bekundeten Sozialsenatorin Melanie Schlotzhauer und Finanzsenator Andreas Dressel, beide SPD, ihre große Sympathien für das Dialoghaus. Solcherlei Beistand von höchster Stelle für ein Unternehmen in Turbulenzen ist äußerst ungewöhnlich. Gerade für Hamburg als weltoffene Metropole ist das Dialoghaus ein wichtiger Ort, der den Dialog stärkt und das Zusammenleben in unserer diversen Stadtgesellschaft aktiv mitgestaltet, sagt die Senatorin. Dressel versicherte, Hamburg ist stolz darauf, so innovativen Unternehmen wie dem Dialoghaus eine Heimat zu bieten. Beide forderten die Hamburgerinnen und Hamburger auf, dem Dialoghaus zu helfen. Kommen Sie vorbei, schauen Sie sich die Ausstellungen an, nehmen Sie an den zahlreichen Veranstaltungen teil und nutzen Sie die tollen Angebote dieses Hauses, warb Dressel um Besucher. Auch das ein ungewöhnlicher Appell. Offenbar hat er nicht gereicht, um das Dialog im Dunkeln aus der Finanzkrise zu holen.
Und nun, zunächst, bevor es zu den ernsten Nachrichten geht, mal eine kleine Geschichte von dem leidgeprüften Vater Tillmann Prüfer. Und diesmal geht es um seine 11-jährige Tochter Juli. Der Titel der Geschichte: Warum gehst du nicht ran? Manche werden sich noch an Helmut Kohl erinnern. Ich muss in letzter Zeit ziemlich häufig an ihn denken. Besonders oft fühle ich mich an Helmut Kohl erinnert, wenn ich meine Tochter Juli betrachte. Von Helmut Kohl wird nämlich gesagt, dass er unglaublich ungeduldig war, wenn er jemanden sprechen wollte. Es heißt etwa, dass Kohl als Bundeskanzler einmal dringend seinen Finanzminister Theo Weigel sprechen wollte. Leider war Weigel gerade auf der Toilette, worauf Kohl an die Toilettentür klopfend gerufen haben soll: Theo, komm raus! Das hätte Juli genauso gemacht. Es gibt ja solche Menschen, bei denen man weiß, man muss sofort ans Telefon gehen, sonst gibt es ein Unglück, sonst rasten sie aus. Man kann dann auf der Mailbox hören: Warum gehst du nicht ran? Geh ran! Warum gehst du immer noch nicht ran? Es ist ja auch äußerst dringend. Juli jedenfalls fiel zu der Zeit nichts Dringenderes ein, als zum Beispiel die Frage, ob der Gymnastikanzug, den wir letzte Woche im Internet bestellt haben, endlich angekommen ist. Und wenn nicht, dann warum nicht? Und wann ist mit der Ankunft zu rechnen? Ich habe mal gehört, dass Kinder irgendwann den Belohnungsaufschub verinnerlichen. Sie lernen, etwas aufzuschieben, um nachher von diesem Aufschub zu profitieren. Juli hat das nicht gelernt. Für Juli gibt es immer vor allem jetzt. Wenn sie jetzt etwas will, dann will sie es jetzt und nicht irgendwann später. Deshalb wage ich es gar nicht, erst zu spät ans Telefon zu gehen, wenn der Name dieses Kindes auf dem Display erscheint. Ich eilte neulich aus der Konferenz und sagte meinen Kolleginnen, ich müsse einen dringenden Anruf entgegennehmen. Ich finde, grundsätzlich hatten Helmut Kohl und Juli recht. Die Dinge werden meist nicht besser, indem man abwartet. Und oft werden sie sogar schlechter. Wer heute damit wartet, sein Geld auszugeben, muss zusehen, wie es seinen Wert verliert. Wer heute nicht in Urlaub fährt, hat morgen vielleicht schon keine Gelegenheit mehr dazu. Und wollte Helmut Kohl die deutsche Einheit nicht auch jetzt sofort? Man kann ja Sachen immer nur jetzt machen oder gar nicht. Das Morgen ist ein hypothetisches Konstrukt, das wir uns im Kopf zurechtlegen, damit wir uns nicht jetzt mit etwas beschäftigen müssen. Hören wir nicht ständig, dass man die Probleme nicht aufschieben darf, weil sie einem sonst über den Kopf wachsen? Der Unternehmer Wolfgang Rupp hat mal gesagt, all die großen Probleme der Welt seien einmal kleine Probleme gewesen, nur habe sich damals niemand darum gekümmert. In diesem Sinne ist Juli eine tolle Nachhaltigkeitsmanagerin, denn sie ruft ständig wegen vieler kleiner Probleme bei mir an, die ich sofort beheben muss. Wer weiß, welche Giganten von Problemen schon über mich gekommen wären, würde mich Juli nicht ständig nötigen, sie immer schon im Aufkeimstadion zu eliminieren. Hätte Juli zu Zeiten von Kohl regiert, hätte sie all die Probleme ausgeschaltet, mit denen er sich dann doch nicht beschäftigt hat. Welches Problem es war, das ich bekämpfen sollte, als Juli mich kürzlich aus der Konferenz geklingelt hat, weiß ich nicht mehr. Als wir dann jedenfalls sprachen, hatte sie es leider auch schon wieder vergessen. Haben Sie schon einmal von dem mobilen Schwimmbecken der DLRG gehört? Ein mobiles Schwimmbecken? Beim bundesweit verliehenen Förderpreis Helfende Hand erhielt der DLRG Ortsverein Halstenbek-Rellingen-Schenefeld im Vorjahr den zweiten Preis für sein Projekt Mobiles Schwimmbecken. Die Auszeichnung beflügelt die Ehrenamtlichen, auch in diesem Jahr das Projekt wieder aufleben zu lassen, das dem Nichtschwimmerstau bei Kindern im Grundschulalter entgegenwirken soll. Es ist nach der Premiere im Jahr 2022 bereits das vierte Mal, dass die Aktiven ein 12,5 Meter langes, 8 Meter breites und 1,20 Meter tiefes Becken, das in Ausmaßen und Größe einem klassischen Leerschwimmbecken entspricht, für einen Monat anmieten werden. Ziel ist es erneut, 100 Kindern das Schwimmen beizubringen. Im Juni 2022 stand das mobile Schwimmbecken zur Premiere auf dem Sportplatz an der Blankeneser Chaussee in Schenefeld. Ein Jahr später war ebenfalls im Juni Halstenbek an der Reihe. Aufstellungsort war das Sportgelände am Bigbagen. Im dritten Anlauf kam Rellingen an die Reihe, wo das mobile Becken im Vorjahr auf dem Fußballplatz der Kaspar-Vogt-Schule am Schulweg aufgebaut worden war. Damit waren alle drei Kommunen, deren Gemeindegebiete dem DLR-Ortsverband angehören, abgedeckt. Nun also der dritte Anlauf. Der genaue Aufstellort ist noch nicht bekannt. Halstenbek oder Schenefeld, eine der beiden Kommunen, wird den Zuschlag erhalten. Sicher ist bereits, dass die Kurse am Montag, den 30. Juni, starten und am Freitag, den 25. Juli, enden werden. Anmeldungen sind bereits seit einigen Tagen möglich. Interessierte zahlen 10 Euro Kursgebühr und es sind noch zahlreiche Plätze vorhanden. Dieser Sonderpreis ist möglich, weil die Schwimmlehrer ehrenamtlich tätig sind und die Gesamtkosten dank diverser Spenden sowie finanzieller Zuschüsse von Land, Kreis und Kommunen niedrig gehalten werden. Außerdem müssen die teilnehmenden Kinder eine Mitgliedschaft bei der DLRG abschließen, die sich auf 41 Euro im Jahr beläuft. Hinzu kommt einmalig eine Aufnahmegebühr von 10 Euro. 10 Kurse à 10 Kindern werden in diesem Zeitraum angeboten. Am Ende steht die Prüfung zum Seepferdchen. In der Regel erreichen weit mehr als 60% der angemeldeten Kinder dieses Ziel. Bei Interesse können die Kinder im Anschluss weitere Schwimmkurse der DLRG besuchen. Das gilt natürlich auch für diejenigen, die nach dem Schwimmkurs die Seepferdchenprüfung nicht bestanden haben. Das mobile Becken steht auch außerhalb der Kurszeiten nicht leer. An den Vormittagen sollen wie bisher die Grundschulen aus der Umgebung das Becken nutzen. Natürlich sind auch Duschen und Umkleiden in der Nähe vorhanden und selbstverständlich ist das Wasser geheizt. DLRG-Ortschef Tobias Wittenberg und Schatzmeisterin Michelle Wittenberg hatten im Herbst 2021 die Idee zu der Aktion entwickelt. Tobias Wittenberg recherchierte online nach Möglichkeiten, zusätzliche Wasserflächen zu schaffen, um Kindern das Schwimmen zu ermöglichen. Bei den Recherchen stieß Wittenberg auf einen süddeutschen Anbieter für mobile Schwimmbecken. Die monatliche Miete des Badeprovisoriums beträgt 10.000 Euro. Insgesamt kostet die DLRG das Angebot aber mehr als das Dreifache, denn Reinigung, Chlorung und Heizung der Anlage fressen Strom und Geld. Den Organisatoren gelang es, Sponsoren für diese Idee zu gewinnen. Auch die Kommunen hatten Unterstützung geleistet. Am Ende reichte es beim Bundeswettbewerb Helfende Hand in der Kategorie Innovative Konzepte immerhin zum zweiten Preis. Die damalige Innenministerin Nancy Faeser nahm persönlich die Preisverleihung vor. Das Projekt soll nicht nur dazu beitragen, den Nichtschwimmerstau zu beseitigen, sondern auch helfen, Badeunfälle zu vermeiden.
Und jetzt ein Artikel aus der Segeberger Zeitung von Freitag, den 6.6. Fast 80 Lämmer gerissen. Goldschakal auf Sylt ist zum Abschuss freigegeben. Landesamt für Umwelt erteilt Ausnahmegenehmigung für die Bejagung. Flintbeck, Sylt. Der Goldschakal von Sylt hält Schafzüchter, Umweltpolitiker und Tierfreunde in Atem. Nun scheint das Schicksal des Räubers besiegelt. Nachdem der Goldschakal zahlreiche Lämmer auf der Insel gerissen hat, darf das eigentlich streng geschützte Tier jetzt erschossen werden. Das Landesamt für Umwelt erteilte eine entsprechende artenschutzrechtliche Ausnahmegenehmigung, wie das Umweltministerium mitteilte. Sie trat mit Beginn des Donnerstags in Kraft. Zuvor hatten Naturschutzverbände ihre zustimmenden Stellungnahmen abgegeben. Der Goldschakal ist in Schleswig-Holstein keine jagdbare Art. Die Risse waren seit dem 19. Mai entdeckt worden. Das Tier tötete nach Angaben des Umweltministeriums 76 Lämmer. Umweltminister Tobias Goldschmidt von den Grünen hatte betont, der Goldschakal sei eine besonders geschützte Art. Eine Ausnahmegenehmigung zur Entnahme setze besondere Umstände voraus. In diesem Fall liegen gleich drei gewichtige Gründe vor. Deshalb befürworte ich eine Ausnahmegenehmigung durch das Landesamt für Umwelt. Goldschakale stammen nach Angaben der Deutschen Wildtierstiftung aus Südostasien sowie Zentral-, Ost- und Südeuropa. Die ersten Tiere kamen demnach 1997 über den Balkan, Polen und Tschechien nach Deutschland. Die erste Sichtung in Schleswig-Holstein gab es 2017 im Kreis Dithmarschen. Seitdem hat sich die Zahl der Sichtungen im Land erhöht. Alleine zwischen Mai 24 und April 25 gab es 5 Sichtungen, wie das Umweltministerium in Kiel Mitte April mitgeteilt hatte. Schleswig-Holstein ist demnach ein attraktives Habitat für den Goldschakal. Eine Ansiedlung der Art sei daher durchaus möglich, heißt es. Das Wildtier mit seinem gelb-grauen, manchmal rötlichen Fell und dem lateinischen Namen Canis aureus kann leicht mit einem Fuchs verwechselt werden. Aber Goldschakale haben eine deutlich kürzere spitze Schnauze und einen kurzen buschigen Schwanz. Sie sind zudem deutlich größer als Füchse. Begegnungen mit Goldschakalen sind selten, da sie scheu- und dämmerungsaktiv sind. In den meisten deutschen Bundesländern, außer in Rheinland-Pfalz, dem Saarland, Berlin, Bremen und Hamburg, gibt es laut Deutscher Wildtierstiftung inzwischen Nachweise von Goldschakalen. Und jetzt ein Artikel aus dem Heimatspiegel vom Samstag, den 7.6. Hockersport für die Muskeln. Norderstedt. Die Arbeiterwohlfahrt, kurz AWO, Norderstedt lädt auch in diesem Jahr wieder zur Hockergymnastik ein. Einem Bewegungsangebot, das speziell auf ältere Menschen zugeschnitten ist. Der Kurs findet immer montags von 10.30 Uhr bis 11.30 Uhr im AWO Service House in der Großen Heide 44 statt. Hockergymnastik umfasst schonende Übungen im Sitzen, die helfen, die Beweglichkeit zu erhalten und die Muskulatur sanft zu stärken. Sie eignet sich besonders für Seniorinnen und Senioren, deren körperliche Leistungsfähigkeit eingeschränkt ist, die aber dennoch aktiv bleiben möchten. Denn auch moderate Bewegung kann im Alter wesentlich zum Wohlbefinden beitragen. Neue Teilnehmerinnen und Teilnehmer sind herzlich willkommen. Eine Anmeldung zur besseren Planung ist erwünscht bei Renata Heine, telefonisch unter 040 5226 682. Dort gibt es auch weitere Informationen zum Kurs. Und jetzt noch ein Artikel aus dem Heimatspiegel vom Samstag, den 7.6. Kofferflohmarkt in der Moorbeck-Passage, Norderstedt. Am Sonntag, den 15. Juni, findet der nächste Kofferflohmarkt, Trödelmarkt, in der Moorbeck-Passage statt. Der Markt ist von 9 bis 16 Uhr in der Passage, im überdachten Außenbereich und auf dem angrenzenden Parkplatz in der Rathausallee 35 bis 39 geöffnet. Standplätze können online auf www.moorbeck-passage.de/events/flohmarkt/oder per E-Mail an buchung@flohmarkt-nord.de gebucht werden. Was versteht man unter einem Kofferflohmarkt? Können dort nur Koffer verkauft werden? Nein, es sollte mindestens ein Koffer, aus dem verkauft wird, auf dem Tisch stehen. In Norderstedt hat es Kofferflohmärkte, die ein anderes Bild auf den Tischen bieten, bisher noch nicht gegeben, so Thomas Will, Veranstalter und Werbeberater der Moorbeck-Passage. Flohmarktfreunde können ausgiebig nach gut erhaltenen Raritäten suchen und mit den Händlern um den besten Preis feilschen. Der Aufbau der Stände beginnt um 7 Uhr. Restplätze werden vor Ort ab 7.30 Uhr direkt vergeben. Private Anbieter werden bei den Märkten nach wie vor bevorzugt zugelassen. Der Veranstalter legt Wert auf die typische Flohmarktatmosphäre. Imbissstände und die Gastronomie in der Moorbeck-Passage sorgen für das leibliche Wohl der Besucher. Kostenloses Parken ist in der hauseigenen Tiefgarage der Moorbeck-Passage auch bei den Floh- und Rödelmärkten möglich. Besucher, die mit der U-Bahn zum Flohmarkt kommen, steigen bitte in Norderstedt-Mitte aus. Die Passage ist knapp 150 Meter vom U-Bahnhof Norderstedt-Mitte entfernt. Die Standgebühren betragen in diesem Jahr 12 Euro pro Meter in der Passage, 11 Euro je Meter im überdachten Außenbereich und 9 Euro pro